Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zum Union-Geschichtspodcast und niemals vergessen, in dem Daniel und ich heiße Sebastian, euch alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Geschichten, die mal was mit dem Sport direkt zu tun haben, mal was ein bisschen mehr am Rande und über die Zeit erzählen. Daniel, erinnerst du dich noch, welche Geschichte ich dir das letzte Mal erzählt habe?
Ja, du hast mir erzählt, warum man sich wundern könnte, wenn man auf die deutsche Meisterschale schaut, weil da drauf steht Union Berlin. Dabei wissen wir ja, dass Union die so richtig nicht gewonnen hat, aber eben einer der Vereine, denen man unterwegs mal begegnet ist in der Geschichte der Gründung des ersten FC Union und seiner Vorgängervereine in dem Fall besonders. Und wie das eben dazu führt, dass für 1905 da Union Berlin als deutscher Meister vermerkt ist.
Richtig, also nicht richtig gewonnen, wollen wir es mal richtig sagen, nie gewonnen. Ja, niemals deutscher Meister, erster FC Union Berlin. Daniel, ich bin schon sehr gespannt, was für eine Geschichte du uns heute erzählst. Leg los.
Ja, du hast ja gerade gesagt, dass manchmal ein bisschen näher am Sport ist, manchmal weiter weg. Und wir nehmen ja heute auf am 11. August 2019, dem Tag, der selber in die Geschichte des ersten FC Union als der Anfang der ersten Pflichtspielsaison in der Bundesliga für Union eingehen wird. Und da dachte ich mir, schaue ich doch mal bisschen mehr als 20 Jahre zurück auf eine Saison, in die Union damals gegangen ist und die auch irgendwie richtungsweisend war, nämlich die Saison 1990-91. Und wie Union irgendwie dann so in dieser verspäteten Wendephase, also der deutsche Fußball, der DDR-Fußball, ist ja dann so ein bisschen verspätet zum Geltungsbereich der gesamtdeutschen Liga-Struktur beigetreten. Und wie das so für Union gelaufen ist.
Ja, es ist ja nicht nur der deutsche Fußball gewesen, also beziehungsweise der ostdeutsche Fußball, der ja nicht sofort am 3. Oktober 1990 in bundesdeutsche Strukturen reingehüpft ist, sondern es waren ja viele Systeme. Also ich kann ja sagen, kurz aus meiner Erfahrung, du bist da ja noch mit der Trommel im Baum gerannt, glaube ich, oder was auch immer. Jedenfalls 1991 war auch das Datum, an dem das Schulsystem vereinheitlicht wurde. Bis 91 war das ja auch zweigeteilt und das war danach ja auch noch für die Leute, die das DDR-Abitur gemacht haben, noch ein Jahr länger zweigeteilt.
Genau, und so war das eben im Fußball auch. Da hat man nicht in der Wende-Euphorie sofort irgendwie beschlossen, jetzt ab 1990 schon eine gemeinsame Liga zu haben, sondern man musste erstmal abwarten, wie sich das alles so entwickelt. Und dann kam es eben dazu, dass die Saison 1990-91 sozusagen die Qualifikationssaison für die Bundesliga wurde, für die DDR-Vereine. Und wenn man jetzt darüber liest, dann liest man immer, dass es nur zwei Plätze in der Bundesliga und sechs in der zweiten Bundesliga für die DDR-Vereine gab. Und ich fand irgendwie immer schon dieses nur irgendwie interessant, denn ich meine, heutzutage würde man sich ja denken, zwei in Anführungszeichen ostdeutsche Vereine in der ersten Liga und sechs in der zweiten, das wäre ja schon viel. Aber damals wurde das halt schon eher als Affront wahrgenommen. Und man liest dann immer, dass Angst vor der, wie sich herausstellte, ja auch nicht ganz unberechtigte Angst vor der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der DDR-Vereine oder Ex-DDR-Vereine dafür ausschlaggebend gewesen ist. Wobei, jetzt habe ich ja so ein bisschen irgendwie die Ex-Post-Betrachtung der 90er da einfließen lassen, wo man natürlich auch zu sagen kann, wenn man irgendwie prominentere Platzierungen im gesamtdeutschen Fußball bekommen hätte, wären vielleicht die Voraussetzungen dafür, da mehr Erfolgsgeschichten schreiben zu können, natürlich auch einfacher gewesen.
Es gibt ein paar Sachen, ich hab so viele Gedanken, aber da kommst du sicher drauf. Willst du mal ganz kurz erzählen, wie dieser Modus überhaupt war, also wie diese Qualifikation stattgefunden hat?
Genau, da komme ich jetzt gleich zu. Und zwar war es so, dass ja im DDR-Fußball der Status quo war, dass es die Oberliga gab, 14 Vereine waren es dann. Und es gab die DDR-Liga, also die zweite Liga, die in zwei Staffeln gespielt wurde. Und in der fand sich übrigens auch Union in dieser Saison wieder, weil man eben in der Vorsaison den Aufstieg mal wieder in der Relegation irgendwie nicht geschafft hatte. Und dann war die Regelung so, dass es, wie gesagt, zwei Startplätze in der ersten Bundesliga gab. Die gingen an den Meister und den Vizemeister der Oberliga. Es gab dann weitere 6 Plätze in der zweiten Liga, wie gerade schon gesagt. Und für die konnten sich erstens die Nächstplatzierten in der Oberliga qualifizieren, also die auf den Plätzen 3 bis 6. Dann gab es 6 Plätze in der Qualifikationsrunde für die zweite Liga und in der Oberliga 2 Vereine, die quasi direkt in die dann neue dritte Liga, dass wir damals in die Oberliga abgestiegen sind. Und in dieser Qualifikationsrunde gab es dann eben noch 2 Plätze für die beiden Staffelsieger der DDR-Liga, also der zweiten Liga in der DDR. Das war der Modus, sodass für Union klar war, man muss irgendwie die DDR-Liga-Staffel gewinnen und sich dann in einer Relegation durchsetzen, um in die zweite Liga zu kommen. Wir wissen ja, dass
hatte man ja viel Erfahrung mit gemacht.
Da hatte man mit Relegation hatte man in den vor allem 80ern schon viel Erfahrung gemacht und mit Relegation, um in die zweite Liga zu kommen, sollte man dann noch viel mehr Erfahrung in den kommenden Jahren machen.
In der Tat.
Ja. Kurzer Exkurs, da wir ja beide ein partikulares Interesse an Thüringen haben und mir aufgefallen ist, für Thüringen war die Saison übrigens relativ katastrophal. Denn nicht nur sind Erfurt als Dritter und Jena als Sechster beide nicht in die Bundesliga gekommen. Es war auch so, dass in der anderen, also für aus Unionssicht anderen Ligastaffel auf den Plätzen 10 bis 16, also dem letzten Platz, ganze 4 Thüringer Vereine sich platziert haben. Und da mit Weimar, Suhl, Nordhausen, Kaliberer Tiefenort, was sehr in der Nähe von dem kleinen Ort liegt, aus dem ich komme. Und Ilmenau.
Darf ich ganz kurz einhaken? Kaliberer Tiefenort hat mit dem Kaffeetierchen, das in einem anderen Podcast, nämlich dem Ostfußball-Podcast, drüber gehalten, häufig benannt wird, ja auch ein sehr schmuckes Stadion, also was man auch heute sich noch anschauen kann.
Ja, ich bin sehr oft vorbeigefahren mit dem Fahrrad und so. Gibt da auch einen schönen Berg in Tiefenort, der sehr sportlich interessant ist. Also sehr zu empfehlen. Tiefenort. Ja, genau. Aber das nur am Rande. Also für Thüringen lief die Saison nicht so gut wie, Spoiler Alert, dann am Ende auch für Union. Aber da kommen wir noch zu. Und für Union war dann, wie gesagt, die Ausgangssituation eigentlich relativ klar. Man musste irgendwie die Liga gewinnen und sich dann in dieser komischen Relegation durchsetzen. Und was für eine Bedeutung das für Union hatte, das können wir uns jetzt mal in einem O-Ton aus dem DDR-Fernsehen, das es dann Mitte 90 auch natürlich noch gab, anhören, in dem einer der Funktionäre von Union sagt, worauf es in dieser Saison ankommen wird.
Unser Ziel ist eindeutig, dass wir in die zweite Bundesliga wollen, aus vielerlei Gründen, das lasse ich mal alles hier weg, aber die Existenz dieses Vereins mit den 18 Mannschaften hängt davon ab. Geld kommt zuallererst über den Namen 1. FC Union und da kommt es wieder darauf an, wie die erste Mannschaft spielt, von Sponsoren.
Das hat sich ja bis heute nicht geändert, ne?
Genau. Und ich fand das eigentlich auch ganz wegweisend eben für die 90er, dass man irgendwie ständig in die zweite Liga will, ständig die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel steht, aber wenn überhaupt sie durch irgendwas begründet ist, dann durch die Strahlkraft, die dieser Name 1. FC Union irgendwie immer noch hat oder dann durch die 90er auch irgendwie durchgerettet hat. Jetzt habe ich gesagt, ein Funktionär, weil ich mir gar nicht ganz sicher bin, wem wir da gerade genau gehört haben, denn ich glaube, es ist Pedro Brombacher, der dann Manager bei Union war, aber in diesem Beitrag, den wir natürlich verlinken werden, aus dem der Clip stammt, wird er gar nicht richtig vorgestellt und ich konnte es jetzt nicht ganz verifizieren, dass es tatsächlich Brombacher war.
Auf jeden Fall, das Wort Funktionär trifft bei der Stimme auf jeden Fall ganz gut zu.
Genau, also ansonsten schreib mir da einfach Dollar Funktionär runter und dann ist eigentlich auch egal, wer das dann genau war. Und leider gibt's für die Funktionäre von Union nicht eine sehr praktische Funktion, die es für die Mannschaft gibt. Wenn man nämlich die Mannschaft kennenlernen will, mit der Union in die Saison gegangen ist, dann kann man auf die immer empfehlenswerte Seite immer Unioner gehen und sich da das Mannschaftsfoto anschauen. Und da gibt's ein sehr nettes Feature, dass die in dem Mannschaftsfoto die entsprechenden Spieler verlinkt sind und man dann einfach in dem Bild klicken kann und dann sich die Union-Biografien der jeweiligen Spieler anschauen kann. Das hätte ich in diesem Fernsehbeitrag an der Stelle dann auch ein cooles Feature gefunden. Wie gesagt, man ging dann mit dem Anspruch irgendwie, sich für die zweite Liga zu qualifizieren in die Saison, aber sportlich lief es so mittelgut, wie wir jetzt in einem zweiten Clip aus dem erwähnten Beitrag hören können.
Werner Vogt wird wissen, warum er sich einer problembeladenen Ausdrucksweise bedient. Denn auch gestern zeigten die Unioner eine Stunde lang, wie man trotz bester Chancen das Tor nicht trifft. Schließlich genügten ganze 6 Minuten für die 4 Tore. Und so konnte man in Schkopau eisern Unionrufe hören, wenn auch nur vereinzelt und in der Lautstärke der Bedeutung des Spieles angemessen. Ein bulgarischer Stürmer soll demnächst unter Vertrag genommen werden und das wäre dann der 3. Ausländer bei Union neben dem Polen Menzel und Oscar Ferreira aus Paraguay. Der Südamerikaner traf in den Punktspielen bisher 5 Mal und köpfte gestern das 3:0. Trainer Vogt schrieb ihn dafür an diesem Tag ins Buch der guten Taten, hat aber so seine Sorgen mit den Ausländern.
Man kann klipp und klar sagen, und so offen sollte man sein, auch zu den Spielern, dass wir nicht zufrieden sind, dass beide sind Stoßstürmer und sie haben bisher nur phasenweise ihre Aufgabe erfüllt.
Ja.
Problematisch war ja nicht nur die Ausdrucksweise von Pico Vogt im Zweifelsfall.
Genau.
Das würde man heute ja alles so nicht mehr sagen.
Genau, ja, das wollte ich jetzt im zweiten Teil im Satz sagen. Was ich an dem Teil vor allem interessant finde, ist, dass es wirklich so scheint, als ob die problembeladene Ausdrucksweise mehrheitlich die des Reporters ist und gar nicht so von Trainer Vogt, denn seine
Antwort klingt
schon sehr, als ob die Frage gewesen wäre, wie zufrieden sind Sie denn mit Ihren beiden Ausländern? Was ich gerade in der Anmoderation dieses Clips noch vergessen habe, ist, dass das Spiel, um das es geht, das in der ersten Runde des Pokals ist, die, wie gesagt, in der Jetztzeit auch heute ansteht und in der es damals eben gegen Buna Schkopau ging, also ein Spiel, wo Union klar favorisiert war und sich dann eben, wie wir gehört haben, letztlich auch deutlich durchsetzen konnte. Und was ich an der Stelle noch ganz interessant fand, ist diese Kritik an Oscar Ferreira, die da durchscheint, wäre eine vorsichtige Formulierung, die da relativ deutlich wird. Denn wenn man sich anschaut, was dieser Oscar Ferreira für Union geleistet hat in der Saison, könnte man denken, dass der eine ziemlich überragende Saison gespielt hat, als einer der beiden ausländischen Spieler, die man dann eben in die Saison erstmals haben durfte im DDR-Fußball. Denn in 23 Spielen in der Liga hat Ferreira immerhin 12 Tore geschossen. Und das ist an sich schon eine gute Quote, wird aber noch besser, wenn man berücksichtigt, dass er bei diesen 23 Spielen 16 Mal eingewechselt und 4 Mal ausgewechselt wurde, also so gut wie nie durchgespielt hat. Und damit quasi so der Sebastian Polter seiner Tage war, nämlich mit sehr vielen Toren pro 90 Minuten da glänzt hat eigentlich. So dass mich ein bisschen gewundert hat, warum dann der Tenor trotzdem so negativ war. Aber vielleicht hat es auch mit problembeladenen Denkstrukturen zu tun.
Das war ja sowieso eine schwierige Saison für den Fußball in Ostdeutschland. Das war ja auch nicht mit DDR-Meisterschaft, auch wenn Hansa Rostock, die ja die Oberligasaison 90-91 gewonnen haben, als letzter DDR-Meister getitelt werden, was aber ja gar nicht stimmt.
Weil es denn ja gar die gab's DDR ja dann nicht mehr, genau.
Genau. Und die Finanzierung der Vereine wurde ja völlig umgeworfen, weil die ganzen Trägerbetriebe, die es ja vorher gab, ja weggefallen sind, beziehungsweise ihre Zahlungen und ihre Verpflichtungen natürlich nicht mehr eingehalten haben, weil es ja dann über Sponsoring hätte laufen sollen, was aber gleichzeitig, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen damals, also mit Treuhand und man kennt ja noch 0 Stunden Kurzarbeit und alles und Abwickeln und solche Worte, wenn man sich anschaut, wie die Wirtschaft da einmal komplett den Bach runterging, weil sie nicht nur in einem desolaten Zustand war, sondern weil natürlich auch die gesamte Handelsstruktur weggebrochen ist mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch der Sowjetunion dann auch und der RGW-Staaten.
Genau. In dieser Saison hat Union noch Sponsoring von KWO, also KWerk Oberspree, gehabt. Und in dem Buch von Jürgen Luther und Frank Willmann gibt es tatsächlich ein Interview mit dem schon erwähnten Pietro Brombacher, in dem er sagt, dass er irgendwie versucht hat, auch KWO weiter als Sponsor zu gewinnen. Das aber sich schwierig gestaltet hat, nachdem die Firma an eine englische verkauft worden sei, die daran nicht so großes Interesse gehabt hätten. Also das war auf jeden Fall Teil des schwierigen Umfelds, das es damals auf jeden Fall gab. Und sowas eben nicht ganz einfach. Diese Saison, die, wie gesagt, für Union so wichtig war, weil sie halt die eigentlich doch relativ direkte Möglichkeit gegeben hätte, sich für den deutschen Profifußball zu qualifizieren. Denn natürlich ist irgendwie dieses diese Aufstiegsrelegation ein relativ enger Flaschenhals gewesen. Aber dafür, dass eben so eine ganze Ligenstruktur in eine andere integriert sein wollte, fand ich es, dass man als Zweitligist in einer geteilten zweiten Liga überhaupt eine Chance hatte, da reinzukommen, doch gar nicht so aussichtslos, wie das dann teilweise auch in der Rückschau bezeichnet wird.
Du kannst ja, erzählst du ein bisschen was über die Saison noch irgendwie? Weil genau. Ich glaube, das war, oder dann erzähl mal.
Die war gar nicht so souverän. Also wenn man jetzt so zurückschaut, sieht man ja, dass Union irgendwie öfters mal in der zweiten Liga war in der DDR und dann relativ oft aufgestiegen ist. In dieser Saison war es aber so, dass es tatsächlich bis zum letzten Spieltag sehr spannend war, ob Union sich überhaupt für diese Qualifikationsrunden qualifizieren könnte. Denn man lag dann am Ende nur einen Punkt vor gleich drei anderen Vereinen, nämlich Rotation Berlin, Bischofswerda und Chemie Guben.
Darf ich einmal einhaken? Bischofswerda, den von Einheimischen auch gerne Schiebock genannt.
Ja, genau. die lagen, wie gesagt, dann alle mit 39 Punkten, einen Punkt, also 39 Pluspunkten, einen Punkt hinter Union nach 29 Spielen. Jetzt könnte man sich fragen, warum denn 29 Spiele? Das ist ja komisch. In der Liga hat man noch meistens eine gerade Anzahl. Das liegt daran, dass der TSV 1860 Stralsund ähnlich kollabiert ist wie ein anderer TSV 1860 und in die Saison zurückgezogen wurde und dann die Rückrunde von denen nicht mehr gewertet wurde. Deswegen ist da ein Spiel nicht in die Tabelle eingegangen und das die Abschlusstabelle nach dem 30. Spieltag weist alle nur mit 29 Spielen aus. Und an diesem letzten Spieltag hat tatsächlich Schiebock nur unentschieden gegen den FSV Glückauf Priest-Gesenftenberg gespielt und eben deswegen es verpasst, mit Union zumindest nach Punkten gleichzuziehen. Aber die Tordifferenz hätte dann trotzdem noch für Union gesprochen, aber es war jedenfalls so, dass man sich da gerade so nur durchsetzen konnte und in der Saison unter anderem mal 5-5 gegen Chemie Guben gespielt hat. Ich habe mich bemüht, davon irgendwie Bilder oder Berichte zu finden. Das ist mir leider nicht gelungen. Also falls da noch jemand Hinweise hat auf dieses offenbar ja relativ spektakuläre Spiel, wäre ich dafür dankbar. Aber insgesamt lief es relativ schleppend und ein paar Spieltage vor Schluss war Union auch mal noch kurz nur Vierter in der Tabelle. Das war relativ zäh und man hat an einigen Punkten in dieser Phase halt auch so die Umwerfungen, die den veränderten Kontext gespürt, sodass sowas wie Zuschauerzahlen im Vergleich zu den Vorwendejahren deutlich zurückgegangen ist. Ganz gut kann man das aber daran festmachen, wie das zu bestimmten Highlight-Spielen war, denn die waren ja für Union klassischerweise natürlich immer die, vor allem gegen den BFC Dynamo. Den gab es ja dann nicht mehr, der hieß FC Berlin. Aber trotzdem, auch wenn die in der Oberliga waren und Union in der Liga, hat man trotzdem mal gegen die gespielt und zwar in der zweiten Pokalrunde. Und bei dem Spiel zum Beispiel gab es im Stadion an der Alten Försterei nur 3.500 Zuschauer. Und nicht wie ein bisschen später, am Ende der Saison dann schon wieder eher so 10.000. Oder ein paar Jahre vorher zu Oberliga-Zeiten noch irgendwie über 30.000, zum Beispiel im Stadion der Weltjugend.
Es könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass nicht nur der erste FC Union und die gesamten Fußballvereine mit der Umstellung und der Einheit zu kämpfen hatten, sondern alle Menschen im Osten.
Ja, eindeutig, ja.
Und die Sorge, wie es denn im Fußball geht, da vielleicht eher an zweiter, dritter, vierter, fünfter oder wo auch immer Stelle kam.
Genau.
Also ist jetzt jetzt nicht so eine große Vermutung, sondern es dürfte ziemlich die Wahrheit sein.
Das ist natürlich auch wahr, dass der Fußball dann natürlich auf keinen Fall isoliert von den restlichen gesellschaftlichen Entwicklungen war. Bevor wir gleich aber noch ein bisschen mehr über dieses Spiel gegen den FC Berlin sprechen, noch zwei Bemerkungen zum Kader, nämlich einerseits nochmal zu Oscar Ferreira. Da ist eine Geschichte, die man in seiner Immunioner Seite liest, dass er eigentlich eben zum FC Berlin wechseln sollte von Norderstedt, wo er vorher gespielt hat, sich das aber dann irgendwie zerschlagen hätte. Auch das ist ein Teil, zu dem ich jetzt bei der Recherche nicht so viele Berichte oder Details gefunden habe, wie ich gerne gewollt hätte. Also auch da nochmal ein Aufruf, falls jemand irgendwie dazu Quellen kennt, dann wären wir auch da nochmal dankbar, davon zu hören. Und ein nettes Feature der Kaderliste, die man dazu findet, ist, dass die das Gewicht der jeweiligen Spieler da vermerkt ist. Und da habe ich mich mal so durchgelesen und würde dich jetzt mal fragen, hast du denn eine Idee, wer vielleicht der schwerste Unionsspieler in diesem Aufgebot für die Saison 90-91 gewesen sein könnte? Es ist kein ganz unbekannter Name.
Oh Gott, sag ich mal. Also wenn du es jetzt so sagst, Leo Seier, war der da
noch
da?
Nee, der war es nicht, sondern André Hofschneider.
Ah, mit, es waren Muskeln, oder?
Ja, auf jeden Fall. Der ist nämlich mit 89 Kilo in dieser Liste notiert und damit bei 1,88 Meter ist das ja noch ein relativ sportliches Gewicht. Okay. Aber damit jeweils noch ein bisschen schwerer als zum Beispiel Marco Rehmer, der auch in diesem Team stand, und Olaf Seier gerade mal 78 Kilo.
Ach was. Naja, gut.
Genau. Damit aber genug zur quasi Ausgangslage. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, über dieses Spiel gegen FC Berlin in der zweiten Pokalrunde gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen. Das war am 23. September und in dem eben schon erwähnten Buch von Jörn Luther und Frank Willmann, Eiserne Union, ist interessanterweise ein Zeitungsartikel aus der Taz von damals relativ komplett abgedruckt, der vielleicht nochmal einen ganz guten Eindruck gibt davon, wie diese Zeit so war. Deswegen würde ich daraus jetzt noch ein paar längere Abschnitte vorlesen, weil es tatsächlich ganz interessante Bemerkungen sind. Es geht, wie gesagt, um ein Ostderby mit veränderten Vorzeichen, Zitat, das jetzt das Zitat aus der Taz, das beschwor die Stadionzeitung des DDR-Zweitligisten 1. FC Union, denn der ewige Rivale, der zehnmalige Landesmeister FC Berlin, Gegner in der zweiten Runde des DDR-Fußballpokals, hatte seine Unbesiegbarkeit verloren. Leistungsträger wie Doll, Turm, Rode und Ernst folgten dem Ruf des Geldes und verließen den vormaligen Stasi-Verein BFC Dynamo in Richtung Bundesliga. So träumt man bei den Unionern vom ersten Sieg seit 1977. Das fand ich ganz interessant, weil man daran halt nochmal ganz gut sieht, dass natürlich unterschiedliche Vereine noch verschiedene Fallhöhe auch in dieser in diesem Umwälzungsprozess hatten. Und der FC Berlin dann eben nicht Meister wird, auch eher so im hinteren Feld, der dabei da einkommt. Und man daran halt ganz gut sieht, dass diese Wende natürlich für verschiedene Vereine verschiedene Dinge bedeutet. Und in der Tat, damals wird jetzt darüber berichtet, dass es eben deutlich weniger Zuschauer gibt, als man von diesem Spiel gewohnt war. Und das wird auch damit begründet, dass die Dichotomie zwischen Union als der so einen, also Zitat, heimlichen Opposition und Dynamo als der inkarnierten Staatsmacht durch die drohende Vereinigung auch diese gesellschaftliche Nische überflüssig geworden sei, wie die Taz hier schreibt. Bin mir nicht ganz sicher, ob man wirklich sagen würde, dass diese Nische überflüssig geworden ist, aber dass zumindest die Bedeutung, die man damit verbunden hat, sich geändert hat oder die Gegensätze erstmal neu ausgerichtet wurden. Aber man sieht ja dann schon, dass diese Gegensätze dadurch nicht wirklich aufgehoben worden sind in den folgenden Jahren. Jetzt geht's aber dann doch mal ein bisschen Sportliches. Das Pokalspiel begann, schreibt die Taz, mit den branchenüblichen Abtasten und wüsten Schmährufen für den FC-Trainer Jürgen Brooks. Jetzt können wir denken, aha, wüste Schmährufe, was kommt denn da jetzt? Hier steht, Absteiger, Absteiger. Halt es dem ehemaligen Erfolgstrainer entgegen, der sich vom Manager zum Coach degradieren ließ, nachdem der FC mit 1:9 Punkten ans Tabellenende der Oberliga gerutscht war. Naja, nach 10 Minuten allerdings wurde der FC von seiner unrühmlichen Vergangenheit eingeholt. Plötzlich stürmten eine Horde Dynamo-Dynamo-brüllender Fans in den Union-Blocks mit Knüppeln und Leuchtraketen, attackierten Milkes durchgeknallte Enkel, immer noch, Zitat Taz, die rot-weißen Union-Farben. Das harmlose Geschehen auf dem grünen Rasen wurde kaum noch wahrgenommen. Ängstlich und ohnmächtig vor Wut verfolgten die Zuschauer auf der Tribüne, wie die FC-Anhänger die Einheimischen über die Stadionränge trieben. Wo blieb die Polizei, die bereits Stunden vor Anpfiff martialisch vor der alten Försterei in Stellung gegangen war? Die sitzen draußen und schaukeln ihre Eier, lautete eine der harmloseren Vermutungen.
Ich könnte kurz einen Hinweis bringen, den kannst du ja dann noch verlinken. Es gab beim RBB vor 1 oder 2 Wochen ein kleines Feature, so 25 Minuten, nannte sich Kriminal Tango, über die Polizei in der Wendezeit und wie schwierig das war, diese aus der Volkspolizei die jetzt bekannte jeweilige Landespolizei zu machen und vor allem, wie schwierig das war, weil halt die Führung teilweise von einem Tag auf den anderen wegfiel, weil Möglichkeiten gar nicht da war. Also das heißt, vor der Wiedervereinigung, also vor dem 3. Oktober 1990, gab es ja im Prinzip eine quasi kopflose und teilweise nicht mehr wissende, was sie wie machen sollen, Polizei in der DDR. Und die durften aber, wenn sie halt Verbrecher verfolgt haben, trotzdem nur bis zur Landesgrenze. Ja, also das heißt, danach durften sie ja nicht weiter. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil es auch anhand von persönlichen Erinnerungen von einigen in der Polizei da geschildert wird. Und weil halt die Leute auch massiv degradiert wurden. Also egal, also man hat halt gesagt, okay, die Person ist zwar ja nicht irgendwie Stasi belastet oder so, aber es kann nicht sein, dass jemand aus dem Osten irgendwie so eine hohe Position hat, ohne meinetwegen studiert zu haben oder so. Und dann wurde die halt degradiert. Das ist ja auch eine Erfahrung, die viele Leute in Ostdeutschland dann gemacht haben, dass halt ihre Berufserfahrung plötzlich auf null oder zumindest degradiert wurde.
Genau, und da spiegelt sich ja quasi auch so diese Fußballeingliederung in einer ähnlichen Weise vielleicht auch wieder.
Ja. Ja, und die Polizei hatte dann halt, also ganz ehrlich, also die hatten dann auch, ehrlich gesagt, wenig Bock, sich dann dafür nochmal auf die Nase hauen zu lassen.
Ja, also, wie gesagt, das war Ende September. Die formale Umstellung war da dann tatsächlich nur noch Wochen entfernt. Kann man sich schon vorstellen, ja. Es geht dann erstmal weiter mit Schilderungen von Dribblings von Lutz Hähndl. Und von da dann relativ direkt aber auch wieder in diesem Spiegelbericht der Taz zum Geschehen außerhalb des Platzes. Denn nachdem Andreas Greta zum frenetisch bejubelten 1-0 einköpfte, steht da, wild rüttelten die FC-Anhänger am Sicherheitszaun. Der Sportplatz glich einem Pulverfass, das jeden Moment in die Luft fliegen konnte. Mit erhobenem Nazi-Arm ließen die Dynamos ihren Führer Erich Mielke hochleben. Unser FC, die größte Scheiße von der Spree, konterten die Unioner auf der Gegenseite. Es kommt dann, wie gesagt, zu noch ein bisschen Sport. Union führt zwar 1-0, kassiert dann aber durch Pronischew, den ausländischen Neuzugang von Dynamo, von Lok Moskau, das 1-1. Es gibt Verlängerung und die anschließende Verlängerung, jetzt wieder Zitat der Taz, ging endlich unter Polizeischutz über die Bühne. Mit bleiernen Beinen versuchte der Zweitligist, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Da patzte in der 170. Minute die FC-Abwehr bei einem Konter über die rechte Seite. Einwechselspieler Seier war zur Stelle und buxierte den Ball zum 2-1-Siegtreffer für Union über die Linie. Doch der Jubel unter den Rot-Weißen verhallte im Gebell der entsetzten Hooligans aus Hohenschönhausen und mischte sich alsbald mit Sirenenorgien der Volkspolizei. Also irgendwann gab es dann doch ein Eingreifen. Aber ich fand, dieser Text beschreibt vielleicht ganz gut die Atmosphäre, in der dann irgendwie in dieser Zwischenzeit Fußball abgelaufen ist.
Auf jeden Fall eine Atmosphäre, in der ich vielleicht nicht ins Stadion gehen würde.
Genau, weswegen das ja dann viele in den 90ern auch nicht gemacht haben. Ja, damit kam Union dann logischerweise in die nächste Pokalrunde und ist in dieser Saison tatsächlich im Pokal ins Halbfinale gekommen, was ich vorher nicht wusste, was mir jetzt nicht so als Gloria-Pokallauf von Union im Gedächtnis war. Da hat man dann aber auch gegen Eisenhüttenstadt verloren, die wiederum dann Rostock im Finale unterlegen sind, aber weil Rostock ja auch Meister wurde, durfte Eisenhüttenstadt dann Europapokal spielen. Union hat das dann quasi also nur um ein Spiel verpasst, nochmal so ein Europapokallauf als Drittligist. Genau. Ja, aber das hat man dann später nachgeholt. Berlin läuft schleppend, Chemie Gruben und Schieberg und Rotation rumärgern, qualifiziert sich dann aber trotzdem als erster knapp für diese Relegationsrunde. Und ebenfalls in dem schon erwähnten Buch von Jörn Luther und Frank Willmann steht dann, dass Slogans wie bitte nicht gewinnen und heute dürft ihr verlieren durch die alte Fürsterei geheilt seien. Vor dem entscheidenden Spiel darum, wer dann tatsächlich aufsteigen würde, gab es diese Rufe. Denn da spielte Union gegen Stahl Brandenburg und die Frage war nur noch, ob Stahl Brandenburg oder der FC Berlin in die zweite Liga kommen könnte. Und da hatte jetzt Union als Verein, als Umfeld, kein gesteigertes Interesse daran, dass sich eben der ehemalige BFC für die zweite Liga qualifiziert.
Was er ja auch nicht gemacht hat.
Genau, denn dieses Spiel hat dann Stahl Brandenburg 2-0 gewonnen. Und auch dazu werden wir nochmal einen Fernsehbericht in den Shownotes verlinken. Denn was ich daran interessant fand, war, wie relativ unekstatisch irgendwie dieser Erfolg, der doch signifikant groß war, irgendwie von den Brandenburgern im Stadion an der Alten Försterei gefeiert wurde. Denn man sieht natürlich dann Jubelszenen und Spieler, die oberkörperfrei Interviews geben oder in der Kabine ganz klamottenfrei aus großen Sektflaschen trinken. Aber so richtig ausgelassen wirkt das trotzdem alles nicht. Abgesehen von den sehr ausgelassenen Fukuhita-Frisuren, zum Beispiel von Steffen Freund, die sind auf jeden Fall erinnerungswürdig. Der Grund dafür, dass Union dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr aufsteigen konnte, war, dass man bei Stahl Brandenburg und beim BFC verloren hatte und deswegen dann keine Chance mehr hatte, sich für die zweite Liga zu qualifizieren. Was ich mich an der Stelle dann noch gefragt habe, war, was wäre nicht gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre und in der Saison sich zum Beispiel eben der FC Berlin für die zweite Liga qualifiziert hätte. Also wie sieht so das Szenario aus? Also wie gesagt, stattdessen ist dann Stahl Brandenburg aufgestiegen, sodass man sich vielleicht deren Geschichte in den 90ern so als ja Baseline für das, was dann hätte passieren können, vorstellen kann. Die,
nee, ich glaube nicht.
Also als Baseline, also als so die Minimalerwartung quasi. Die,
aber die waren ja nur ein Jahr
zweite Liga. Die haben sich nur ein Jahr in der zweiten Liga halten können, haben dann noch ein paar Jahre dritte Liga gespielt und sind dann in den Niederungen verschwunden. Der BFC wäre schon mit anderen Voraussetzungen irgendwie da reingegangen. Und ich hätte es in gewisser Hinsicht durchaus spannend gefunden, wie sich das entwickelt hätte und ob zum Beispiel das ja belastende historische Erbe dieses Vereins dann dem wirklich immer noch angehaftet
hat. Ich bin da so zwiegespalten, was das betrifft alles, weil die zweite Liga damals ja jetzt nicht die finanziellen, auch die erste Liga ja nicht die finanziellen Mittel bereitgestellt hat, wie wir das heute kennen oder aus den vergangenen Jahren. Und deswegen eine Konsolidierung, da hätte überhaupt gar nicht so in dem Sinne stattfinden können. Also wäre das gewesen, hätten ja Vereine wie beispielsweise Karlsruhe, Jena oder Rot-Weiß Erfurt, die ja einige Jahre zweite Liga gespielt haben, sich ja auch anders aufstellen können. Insofern würde ich sagen, hat die sportliche Entwicklung da wenig damit zu tun. Erstmal. Also sie hätte wenig positiven Effekt gehabt, so rum. Das, was du erzählst, ist ja der Auftakt zu 10 Jahren Nichtaufstieg, wo sich Union in den 90er Jahren, also oder in der Zeit in den 90er Jahren, hat sich Union ja durch diese Periode auch den Ruf die Unaufsteigbaren erarbeitet, nicht zu Unrecht. Also im Prinzip in fast jeder Saison ist man mit durchaus hohen Erwartungen reingegangen, die sehr schnell teilweise enttäuscht wurden oder halt teilweise erst nach Saisonende, als man eigentlich schon aufgestiegen war. Und mit Relegation hatte man da auch so seine sehr vielen negativen Erfahrungen dann weitergemacht. Insofern ist das der Auftakt eines zehnjährigen Martyriums, könnte man beinahe sagen. Und dann kommen wir zu dem kleinen Feedback-Hinweis-Blog und ich hoffe, ich habe diesmal alles richtig drauf. Wenn ihr uns Feedback zu dieser Episode oder zu anderen Episoden geben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Einerseits in den Kommentaren auf der Website und -niemals-vergessen-podcast.de oder Auf Twitter, da ist der Podcast zu finden als @unv_podcast. Ihr könnt uns Bewertungen schreiben bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man keine Bewertung machen, könnt uns aber folgen, was auch immer, wo auch immer ihr uns Bewertungen geben wollt. Und ihr könnt uns natürlich auch direktes Feedback geben, also heißt, wenn ihr es könnt machen auf Twitter für Daniel @da_rosbach mit Doppel-S und mir @saumselig auf Twitter. Da könnt ihr uns auch direkte Nachrichten schicken oder Hinweise, falls ihr uns Ideen oder Inspirationen für neue Episoden geben wollt, dann bitte direkt an eine von uns beiden, nicht an uns beide direkt, damit wir beide jeweils nichts davon wissen, was die andere Person vorbereitet. Das könnt ihr auch per E-Mail machen an Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Dann bin ich sehr gespannt, was ich dir das nächste Mal erzähle. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt schon, aber ich verrate es dir nicht. Bis denn, tschüss.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Eu-